berufen. Das soll das Thema der Predigt sein und das soll uns anschließend auch ein Stück weiter in den Lobpreis hineinführen. Und ich möchte gerne das tun, was zur Anbetung dazugehört. Nämlich am Anfang der Predigt mit uns gemeinsam zu Gott kommen, ihn bitten, ja, unsere Herzen, unsere Ohren zu öffnen, damit wir ganz frei zuhören können bei dem, was er uns sagen möchte. Vater, wir kommen zu dir, weil wir wissen, du bist der Schöpfer dieser Welt. Und du bist der Schöpfer eines jeden Einzelnen von uns. Du kennst uns noch bevor wir überhaupt auf diese Welt gekommen sind. Und du hast uns voller Liebe zubereitet, hast dir Gedanken darüber gemacht, wie wir sein werden und wer wir sein werden. Herr, wir danken dir dafür, dass du als der mächtige Herr, als der, der alles geschaffen hat, ein ganz großes Interesse an jedem Einzelnen von uns hast. Dass du einen jeden Einzelnen von uns von Herzen liebst. So sehr, dass du in Jesus Christus in diese Welt gekommen bist, um uns die Hand darzureichen, um uns Hilfe zu geben, um uns zu erlösen. Ja, und so wollen wir diesen Gottesdienst zu deiner Ehre feiern und wollen auf das hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Es gibt zwei Gedankenkreise, die mich eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren beschäftigt haben, mich begleitet haben. Das geht vielleicht einem jeden Einzelnen von euch so, dass es so zwei, drei zentrale Themen gibt in einem Leben, die einem so wichtig sind, die einem immer wieder auf dem Herzen liegen, dass wir sagen, darüber müssen wir weiter nachdenken. Und man merkt, nach einer Zeit des darüber Nachdenkens und dass etwas, ja, gesagt ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt so, das habe ich akzeptiert. Dann kommt der Gedanke neu und man denkt wieder neu drüber nach und macht so einen nächsten Schritt nach vorne. Das eine Thema, das mich beschäftigt hat und ich glaube, dass einen jeden Einzelnen von uns beschäftigt haben muss eigentlich, das ist das Thema der Sündenvergebung. Zu dieser Frage, die ja eine ganz persönliche Frage ist, nämlich ist mir meine Schuld, das, was mich von Gott trennt, tatsächlich auch vergeben? Ist das weggenommen durch Jesus Christus? Zu dieser Frage hat Gott mir vor vielen Jahren ein Bild geschenkt. Ein Bild, in dem er ganz klar gesagt hat, ja, Karl Ingo, das gilt auch dir. Und das ist für mich etwas ganz Wesentliches gewesen. Wir können das nachlesen, wie ich das gerade auch im Gebet gesagt habe. Wir wissen, Christus ist für unsere Sünden gestorben, ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Wir wissen, Gott ist in ihm auf diese Welt gekommen, um uns das anzubieten. Aber das hilft mir noch nicht. Das muss ich persönlich annehmen. Das ist das eine, das Bild beschreibe ich gleich nochmal. Und das zweite Leben, das zweite Thema, die zweite Fragestellung ist die, wie Gott eigentlich in meinem Leben sichtbar wird. Wie gewinnt Gott Gestalt? Was muss ich tun, damit ich Christus bezeuge, damit Menschen erkennen, dass ich zu ihm gehöre? Muss ich überhaupt etwas tun? Wie sieht mein Leben aus? Wie ich schon sagte, vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, dass wir immer wieder auf diese ein oder zwei für unser ganz persönliches Leben wichtigen Fragen stoßen. Fragen, die wir geklärt haben müssen, über die wir nachdenken und bei denen wir vielleicht auch nie zu einer vollends zufriedenstellenden Antwort kommen. Aber je mehr wir darüber nachdenken, umso reicher wird unser Wissen darüber. Umso klarer wird das Bild, das wir dazu erlangen. Vielleicht ist das für den einen die Frage nach dem, woher komme ich, wohin gehe ich, was wird sein, werde ich Gott sehen, wie sieht die Ewigkeit aus, kannte Gott mich, bevor ich geboren wurde? Es kann sein, dass es für den anderen die Frage nach dem Glauben ist. Wie kann ich wissen, ohne zu sehen? Reicht meine Aussage, ich glaube, aus, um Christus zu bezeugen? Vielleicht sind es die Fragen, die für euch ganz persönlich gelten. Ihr kennt sicherlich Menschen, die sich immer wieder mit einer Frage beschäftigen, die sich gedanklich nicht von der Stelle bewegen und eigentlich immer so um diese Fragestellung herum, um sich selbst herumkreisen und nie davon loskommen. Immer das gleiche Thema. Am liebsten möchte man diesen Menschen sagen, nun ist aber gut gewesen. Nimm mal deinen Blick davon weg und schau auf was anderes. Du machst dich ja selbst kaputt, du machst dich ja selbst fertig. Und ich glaube, dass es auch in unserem Glaubensleben solche Fragen, solche Themen geben kann, die mich nicht loslassen und die mich immer um diesen einen Gedanken herum rotieren lassen. Meine Frage ist, wie gehe ich eigentlich damit um? Was stelle ich eigentlich solchen Fragen entgegen? Kann ich dem Ganzen etwas entgegenstellen? Und was sind für mich Glaubensgewissheiten? Helfen sie mir weiter? Als in mir die Zweifel nagten, ob es tatsächlich gilt, dass die Schuld, die Sünde, die mich von Gott trennt, auch mir vergeben ist, habe ich, so jedenfalls sehe ich das im Nachhinein, immer wieder diese Frage, ist die Schuld mir auch vergeben, vor mich selbst gebracht. Ich wusste, Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Gottes Angebot zu uns Menschen zu bringen. Er ist der neue Bund. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, aber auch für meine. Ist meine Schuld nicht viel zu groß, begehe ich nicht immer wieder die eine Sünde, die mich unweigerlich von Gott trennen muss? Kommt nicht immer wieder das Gleiche hoch? Lade ich nicht täglich neue Schuld auf mich? Ja, Jesus ist für die Schuld der Welt gekommen. Das ist mir bekannt. Ich bin getauft auf seinen Namen. Meine Schuld hängt am Kreuz. Aber habe ich ihn nicht zu sehr enttäuscht? Gilt das? Weil ich das ja weiß, tatsächlich auch noch für mich? Das war der Gedankenkreis, mit dem ich mich beschäftigt habe. Das war die Frage, die mir auf der Seele brannte. Und ich habe Gott die Frage gestellt. Ich habe ihn gebeten, mir ein Zeichen zu geben, mir die Gewissheit ins Herz zu legen, die Frage von mir zu nehmen und dass ich auf diese Zusage, die er gibt, die ich nachlesen kann hier in der Bibel, dass diese Zusage auch für mich gilt und ich darauf trauen kann. Ich habe die Frage gestellt, bis ich innerlich nicht mehr konnte. Und sehr genau erinnere ich mich an diese Situation, in der ich tatsächlich gelaufen bin. Offensichtlich weggelaufen vor mir selbst und meinem Leben. Und das nicht nur bildlich gesprochen, sondern auch tatsächlich wörtlich gemeint. Ich bin gerannt. Und in diesem Augenblick habe ich nicht mehr auf mich, sondern auf Gott geschaut. In meiner Verzweiflung habe ich erfahren, dass nicht ich mein Leben zurechtrücken kann, nicht ich mir helfen kann, sondern Gott allein. Und in diese Situation hinein hat Gott mir ein Bild geschenkt, das ich nicht vergessen werde. Es war das Bild eines Wasserfalls. Und ich habe das Bild schon mal gezeigt, vielleicht erinnern sich einige daran. Eines Wasserfalls, der nie versiegt. Und wenn man sich einen Wasserfall vorstellt, das Wasser kommt von oben, stetig, immer wieder. Dieses Wasser nimmt die Schuld mit weg. Immer wieder aufs Neue. Es ist immer wieder frisches Wasser, was nachfließt. Es steht da oben keiner, der immer einen Eimer füllt und dann sagt, und jetzt hier mal wieder diese Schuld vergeben und jetzt mal wieder diese Sünde vergeben, sondern es ist ein fortlaufender Strom. Und als ich dieses Bild gesehen habe, wusste ich, dass ich Gott in diesem Bild schauen durfte. Es ist nicht so, dass anschließend alle Zweifel weg waren. Aber dieses Bild, das Gott geschenkt hat, war da. Und immer, wenn mir der Zweifel kam, erinnerte ich mich an das Bild. Gott hat mir meine Glaubensgewissheit in diesem einen Bild geschenkt. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem ich mir selbst nicht mehr helfen konnte. Damals ist mir diese Zusage Gottes wichtig gewesen, wie ich mich auch heute noch sehr genau an dieses Bild erinnern kann und es immer wieder vor mir sehen darf. Mir ist erst im Nachhinein bewusst geworden, wann Gott mir dieses Bild geschenkt hat. Das war zu einem Zeitpunkt, als wir mit mehreren, mit Liedern und Gebeten Gott gelobt haben, ihm die Ehre gegeben haben. Und damit bin ich bei diesem zweiten Themenkreis für mein Leben. Wie gewinnt Christus in mir Gestalt? Wie kann ich so leben, dass Christus verherrlicht wird, dass sein Reich gebaut, dass mein Leben überfließt von seiner Gnade, von seiner Freundlichkeit, von seiner Liebe, von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit, von seiner Macht und Majestät? Ich möchte diese Frage heute Morgen nicht erschöpfend beantworten. Das geht gar nicht. Die Zeit, die blieb uns nicht, wahrscheinlich in unserem Leben nicht. Wir könnten lange zusammensitzen. Aber wenn ich versuche, diese Frage zu zentrieren, dann fängt die Antwort damit an, dass ich auf Gott schauen muss und dass ich von mir wegschauen muss. Wie bei der Frage der Sündenvergebung beginnt es auch hier damit, dass ich auf Gott und von mir weggucken muss. Das fällt uns nicht immer leicht. Wir merken das schon, wenn wir uns mit den Fragen, die ich vorhin so beispielhaft nannte, beschäftigen. Wie kann ich leben, dass Christus in mir verherrlicht wird? Ist mir die Sünde tatsächlich vergeben? Reicht mein Glaube aus? Alle diese Fragen sind so gestellt, dass sie bei mir anfangen. Und dem, was ich tun kann oder was ich meine, tun zu müssen. Aber ich muss in keinen Aktionismus verfallen, muss mir nicht immer wieder Neues überlegen oder mich fragen, was kann ich noch tun, was muss ich tun, reicht das aus? Auf Gott zu schauen, das heißt, zu ihm hinzugehen. Und das kann ich am besten, wenn ich mir die Zeit dafür nehme und mir selbst den Raum dafür gebe. Wenn mich eine Frage beschäftigt, die ich mit Freunden, mit guten Freunden besprechen möchte, dann gehe ich ja nicht zu ihnen hin, stelle meine Frage, erantworte eine zügige Antwort und sage Dankeschön und gehe wieder. Sondern ich nehme mir Zeit, erkläre, warum ich eine Frage habe, was ich wissen möchte. Und ich gebe Ihnen Zeit und Raum, darauf auch antworten zu können, darüber nachzudenken und mit mir gemeinsam mein Anliegen, was ich eigentlich habe, was hinter jeder Frage steht, von allen Seiten zu beleuchten. Bei Gott ist das nicht anders. Auch ihm muss ich Raum und Zeit geben. Und das kann ich am besten, indem ich in die Anbetung gehe. Ich möchte uns aus der Offenbarung einige Verse lesen. Offenbarung 5, ab Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und aus jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl waren Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Die Ältesten fielen nieder und beteten an. Anbetung beinhaltet also offensichtlich doch, dass ich etwas tue, dass ich aktiv werde. Ich möchte drei Begriffe kurz erläutern. Der erste Begriff ist der Begriff Dank. Dank bedeutet, dass ich jemanden für einen Liebesbeweis, für eine Tat, die er für mich getan hat, Danke sage. Danke, dass du den Tisch gedeckt hast. Danke, dass ihr gerade den Kollektendienst so treu verrichtet habt. Danke, dass ihr mein Mikrofon eingeschaltet habt und nicht ausgeschaltet habt. Das ist der Dank. Nach dem Dank kommt das Lob. Beim Lob liegt der Schwerpunkt in der Anerkennung, dass die Tat besonders gut war. Entweder für mich oder auch für die Allgemeinheit. Ich lobe mein Kind für ein besonders gutes Verhalten. Jemand wird gelobt, wenn er einen Menschen vor dem Ertrinken rettet. In der Regel geschieht das sogar öffentlich. Und wir kennen das Lob auch zum Beispiel als Ehrung für besondere Verdienste. Zum Beispiel, wenn jemand das Bundesverdienstkreuz erhält. Oder eine andere Auszeichnung. Hier in Emden gibt es auch ja solche Auszeichnungen auf lokaler Ebene. Und wir merken schon, beim Lob ist der Dank für das, was getan wurde, enthalten. Der dritte Begriff ist die Anbetung. Die Anbetung ist die nächste Steigerung, die dritte Steigerung. Und beinhaltet sowohl Dank wie auch Lob. Der Schwerpunkt bei der Anbetung liegt jedoch in der Begeisterung für die Eigenschaften oder für die Fähigkeiten eines anderen. Wie zum Beispiel ein Freund seine Freundin vielleicht als Angebetete bezeichnet und auch so behandelt. Michael Buhr, unser Pastor, erzählte, neulich von seiner Irrationalität, mit der er hunderte von Kilometern fuhr, nur um seine Frau Karin für 1 oder 2 Stunden zu sehen. Er war so begeistert von ihr, dass er alles auf sich nahm, um sie für einen ganz kurzen Zeitraum zu sehen. Für ihn ist sie was ganz Besonderes. Das ist also die Anbetung. Begeisterung für Eigenschaften und Fähigkeiten des anderen. Halleluja. Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit klingenden Becken. Lobt ihn mit schallenden Becken. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Psalm 150. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn wegen seiner gewaltigen Machttaten. Lobt ihn wegen seiner gewaltigen Größe. Lobt Gott für seine Herrlichkeit, Macht, Größe. Dafür, dass er uns mit seinem Blut freigekauft hat. Der Schwerpunkt bei der Anbetung Gottes liegt im Ruhm der Herrlichkeit. Weil Gott so ist, wie er ist. Also Dank, Lob, Anbetung, eine Steigerung. Wobei jeweils die nächste Form, die vorherige Form mit einschließt. Wozu Anbetung? Um den Blick auf Gott zu richten. In meiner Erfahrung mit der Schuldvergebung habe ich auf mich selbst geschaut. Was kann ich tun? Gilt das Angebot Gottes auch mir? Ich muss das doch annehmen können. Immer wieder ich. Ich glaube, Gott hatte gar keine Chance, mir seine Liebe deutlich zu machen, weil ich mich nur um diesen einen Gedanken gedreht habe. Erst als ich Zeit hatte, in der mein Gedankenkreis, in der meine Fragen durch das Lob Gottes unterbrochen wurden, konnte er zu mir reden. Meine persönliche Hoffnungslosigkeit und die Frustration darüber, keine Antwort zu kriegen, keinen Ausweg zu sehen, hatten mich negativ beeinflusst. Das ist ja häufig so in unserer Welt, dass wir durch Meldungen, die es gibt, negativ geprägt und vereinnahmt werden. Schon wieder hat es irgendwo ein Unglück gegeben. Schon wieder hat es irgendwo einen Anschlag gegeben. Schon wieder müssen Menschen flüchten, weil irgendwelche Herrscher meinen, sie haben das Recht, Krieg gegen das eigene Volk zu führen. Wenn wir all das an uns heranlassen, dann können sie schnell Frustration und Hoffnungslosigkeit breit machen. Gott möchte einen Gegenpol bilden. Er möchte Positivmeldungen verbreiten. Wenn ich meinen Blick auf Gott richte, dann ist das, was um uns herum in dieser Welt geschieht, zwar nicht ungeschehen, aber es verliert an Bedeutung und die Prioritäten in unserem Leben werden wieder zurechtgerückt. Durch die bewusste Ausrichtung auf Gott erscheinen diese Dinge in einem anderen Licht. Und wir werden an das Gute erinnert, das Gott an uns getan hat, was uns widerfahren ist. Wir werden daran erinnert, dass die Geschicke dieser Welt nicht bei den Herrschern dieser Welt liegen, sondern bei Gott. Wozu Anbetung? Weil es unsere Beziehung zu Gott fördert. Wer von uns freut sich nicht darauf, wenn ihm jemand sagt, wie toll er etwas getan hat, ihn lobt oder ihm Ehrerbietung entgegenbringt. Und umgekehrt ist es doch eigentlich ebenso. Wenn wir jemanden loben, dann fangen wir an, die positiven Seiten an diesem Menschen zu sehen, uns vor Augen zu halten. Unser Gegenüber freut sich darüber, dass er gelobt wird, und wir fühlen uns einfach gut. Beides verändert unsere Haltung dem anderen gegenüber, und zwar zum Positiven. Nun, Gott freut sich auch mächtig darüber, wenn wir ihm die Ehre erweisen. So wie auch wir uns freuen, wenn sich jemand anderes uns erkenntlich zeigt, auch wenn wir es gar nicht erwarten. Dabei ist Gott nicht auf die Ehre angewiesen, genauso wie wir das wahrscheinlich auch von uns selber sagen würden. Nein, 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 ich brauche kein Lob, ich brauche keine Ehre. Gott braucht es nicht für sein Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir brauchen das sehr wohl. Gott nicht. Aber darum geht's auch nicht. Wir selbst sind die Gewinnträger, wenn wir Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Denn so wie sich meine Haltung zu einem Menschen positiv ändert, wenn ich auf seine positiven Seiten sehe und mich ihm erkenntlich zeige, so ist es auch bei Gott. Gott wird mir immer größer. Das Gute, das er für mich getan hat, das, was ich neu mit ihm erlebe, das tritt deutlicher vor mein inneres Auge. Und damit wächst und davon profitiert letztlich auch meine Beziehung zu Gott. Der dritte Punkt, wozu Anbetung? Weil es Gott gebührt. Wir haben in der Offenbarung gelesen, das Lamm ist würdig zu nehmen, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre, Herrlichkeit, Lobpreis. Wir dürfen das dankbar annehmen, wenn uns Ehre zuteil wird oder wenn wir Lob erhalten. Keine Frage. Doch es wäre falsch, wenn wir unsere Arbeit und unser Handeln letztlich nur danach ausrichten, um Ehre, Lob und Anerkennung zu erhalten. Wenn all unser Bestreben darauf ausgerichtet wäre, von anderen bewundert zu werden. Denn die Gefahr ist allzu groß, dass wir diese Ehre für uns behalten wollen, obwohl wir wissen, dass es nicht unser alleiniger Verdienst ist. Wir wissen, in den letzten Monaten wurde häufig über Manager, über überzogene Managergehälter gesprochen. Ein Firmenmanager berichtet über die Erfolge und Gewinne seines Unternehmens und somit natürlich letztlich auch über seine Leistungen und lässt sich bejubeln, feiern. Und was meistens geschieht, ist, sich auch entsprechend entlohnen. Aber hätte er das Ganze ohne den Einsatz der Mitarbeiter geschafft? Oder weiter überlegt, hätte er das Ganze eigentlich ohne die Gaben von Gott und letztlich auch den Besitz, den Gott geschaffen hat, und worüber er verfügen darf, geschafft? Wohl mitnichten. Oder das Beispiel aus der Musik. Einem populären Sänger liegt das Publikum zu Füßen. Er wird als Idol verehrt. Wir erleben ja in unserer Zeit viele Stars, von denen wir gar nicht wissen, warum sie Stars sind. Bleiben wir mal bei unserem Idol. Ja, er wird schon fast vergöttert. Er genießt die Welle des Ruhms in vollen Zügen. Doch könnte er so auftreten, wenn er nicht von Gott die Gabe des Singens geschenkt bekommen hätte? Wenn seine Lippen verstummt wären? Es gibt kaum etwas, was wir uns selbst zuschreiben könnten. Immer haben andere Anteile an unserem Erfolg, oder es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Deshalb sind auch wir nicht würdig, diese Ehre für uns allein in Anspruch zu nehmen. Im Gegensatz zu Gott, weil es Gott gebührt. Er ist würdig, er hat die Legitimation dazu, denn er hat alles geschaffen und uns zur Verfügung gestellt. Er ist nicht von einem anderen abhängig. Gott ist würdig, weil er seine Ehre nicht missbraucht. Denn auch das ist ja unser menschliches Problem. Wir gehen mit der Ehre, die uns zuteil wird, leider nicht häufig verantwortungsbewusst um, sondern missbrauchen sie zum Selbstzweck. Und Jesus ist würdig, weil er trotz seiner Gottheit bereit war, Mensch zu werden, sich zu erniedrigen und gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz. Darum diese Würde. Wozu Anbetung? Weil Gott so viel für uns getan hat. In der Offenbarung, wenn wir uns daran erinnern, haben wir gelesen, dass die Ältesten singen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und das Siegel zu öffnen, denn, und dann kommt eine Aufzählung, du bist geschlachtet worden, in anderen Übersetzungen mit erwürgt übersetzt. Du hast mit deinem Blut Menschen aus allen Geschlechtern und Nationen für Gott erkauft. Du hast für uns eine Erlösung geschaffen, hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Und wenn wir uns ein Stück an dem Psalm 146, den wir vorhin gehört haben, erinnern, dann gibt es auch im Alten Testament diese Aufzählungen, was er für uns getan hat, weil er der Schöpfer ist, die Schöpfung von ihm stammt, weil er sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, weil er zu Siegen in Schlachten geführt hat, weil er Recht schafft den Bedrückten, den Unterdrückten, weil er Israel zum Volk, zu seinem Volk erwählt hat, weil er Gefangene befreit, weil er sättigt, speist, er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den Hungrigen sein Brot, der Herr macht die Gefangenen frei, öffnet die Augen der Blinden, richtet die Gebeugten auf, liebt die Gerechten. Er tut Wunder. All das hat er für uns getan. Und weil Gott so ist, wie er ist, wegen seines Wesens. Ich bin, der ich bin. Das zeigt uns, Gott ist Verlässlichkeit durch und durch. Was er sagt, das gilt. Und daran hält selbst er sich. Weil seine Herrlichkeit über allen aufgehen soll. Wir haben gerade von dem Begriff Nationen gehört. Damit sind alle Völker, alle Menschen auf dieser Erde gemeint. Er ist nicht nur der Gott des Volkes Israel, sondern aller Menschen, aller Völker, weil seine Güte ewiglich währt, weil er Segen ausgießt, weil er gnädig ist, freundlich, lieblich, sanftmütig, voller Geduld. Wenn wir uns also fragen sollten, warum sollen wir Gott anbeten, warum sollen wir ihm die Ehre geben, dann hier nur eine beispielhafte Auflistung, warum das eigentlich so sein sollte. Warum das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Um den Blick auf ihn zu richten, weil unsere Beziehung zu ihm gefördert wird, weil es ihm gebührt, weil er etwas für uns getan hat. Und wir das nur annehmen brauchen. Und wegen seines Wesens. Entschuldigung. Anbetung wie? Das ist die Frage noch, die offen ist. Wenn ich also weiß, ich soll anbeten, dann muss ich auch fragen, naja, wie sieht denn jetzt die Anbetung aus? Was ist die allgemein verlässliche Form einer Anbetung? Ist es das Gebet im stillen Kämmerlein, wie Luther das beschrieben hat oder gesagt hat? Ist es der Lobpreis mit Schlagzeug und Keyboard hier vorne sonntagmorgens im Gottesdienst? Wie sieht Anbetung aus? Auch dazu gibt uns diese Offenbarung, dieser Text aus der Offenbarung und der Psalm 150 Hinweise, die bitte nicht als abschließende Aufzählung anzusehen sind. Und wenn ihr da unten schon was eingeblendet seht, das kommt erst im Nachhinein. Ich habe mich bei der Vorbereitung ein bisschen versehen in der Reihenfolge. Der erste Punkt: Lieder und Psalmen lesen, und singen. Und die Ältesten sangen, heißt es in der Offenbarung. Und die Ältesten sagten, du bist würdig zu nehmen. Und die Engel sprachen, Zehntausende mal Zehntausend und Tausend mal Tausend, würdig ist das Lamm zu nehmen. Und jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und dem, was da drüber ist, im Wasser und dem, was auf dem Wasser ist, sprach, du bist würdig. Alle stimmen in diesen Lobeshymnus ein, der ihnen offensichtlich bekannt ist. Sie singen gemeinsam, sie lesen gemeinsam. Ein neues Lied. Auch das steht im Offenbarungstext. Sie sangen ein neues Lied. Darüber wurde ja und wird wahrscheinlich auch noch heute viel diskutiert, wie denn das neue Lied aussieht, was es denn ist. Können wir das neue Lied lernen? Wir können sicherlich ein neues Lied lernen am Sonntagmorgen. Wird es vom Geist Gottes in den Mund gelegt? Nun, ich denke, wenn es um die Frage geht, was ist denn das neue Lied, geht es um die Frage an mich, bin ich bereit, Neues mit Gott zu erleben? Bin ich bereit, Neues zu erfahren und Vertrautes hinter mir zu lassen? Bin ich bereit, mich auf ihn einzulassen? Dann werde ich Neues erfahren. Dann werde ich neue Erkenntnisse gewinnen. Dann werde ich vielleicht in alten Liedern Neues entdecken und ich werde neue Lieder lernen. In der Offenbarung selbst heißt es ein wenig später, in der Offenbarung 14, dass das neue Lied erlernt wird. Das bedeutet ja, dass ich auch bereit sein muss, es zu erlernen. Dass ich nach vorne schauen muss. Und dass es dieses neue Lied schon gibt. Nur ich es noch nicht kenne. Wir singen übrigens in einem Lied auch so etwas. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dir. Nach vorne schauen, bereit sein, neue Wege mit ihm zu gehen. Anbetung mit Instrumenten. Die Ältesten hatten Harfen und im Psalm wird von Hörnerschall, von Zittern, von Becken, von Tamburin, von Flöten und übersetzt heute für uns Pauken und Trompeten gesprochen. Dieter Falk, ein bekannter christlicher Arrangeur, Musikarrangeur, der sagte einmal, wenn es zu Bachs Zeiten bereits das Keyboard gegeben hätte, würde dieser wahrscheinlich hinter einer Keyboardburg sitzen und Musik machen. Wenn die Instrumente wie Orgel, Klavier, Violine bereits erfunden worden wären oder wenn es bereits damals Strom für Keyboard und E-Gitarre gegeben hätte, dann würden wahrscheinlich auch diese Instrumente in der Aufzählung vom Psalm 150 vorkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn das Lob Gottes ist nicht auf bestimmte Instrumente beschränkt oder auf irgendwelche Abläufe begrenzt. Psalm 19 sagt, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen. Wir singen es in einem Lied. Und der Himmel ruft es der Erde zu. Vom Osten bis zum Westen ertönt dein Lob. Ein Tag sagt's dem anderen, ohne Worte, ohne Rede, mit unhörbarer Stimme. Die Schöpfung jubelt Gott zu, lobt ihn. Und während die Schöpfung dies für uns unhörbar tut, werden wir aufgefordert, Gott laut zu loben und zu preisen. Posaunen und Pauken habe ich noch nie leise spielen hören. Das Lob Gottes, das darf ruhig mal etwas kräftig sein, damit die anderen es hören. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Mit Gebet. Und Anbetung erfolgt im Gebet. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Unsere Gebete kommen zu Gott. Und in unseren Gebeten kommt unsere Bewunderung für seine Größe, Herrlichkeit, Macht, Güte, Liebe, Sanftmut, all die Eigenschaften, die wir gehört haben, zum Ausdruck. Im Gebet danken, loben und anbeten wir. Unsere Haltung, die kann ganz unterschiedlich sein. Liegend, mit dem Gesicht zum Boden, als Ausdruck unserer Untertänigkeit vor ihm. Kniend, vielleicht als Ausdruck der Demut. Stehend, mit hoch erhobenen Händen, nach oben geöffnet. An die Brust schlagend, wie der Zöllner, der richtig Schmerzen hatte, weil er wusste, er hat gesündigt. Im Händefalten, als Ausdruck der Treue, um Gott zu zeigen, ich möchte dir treu sein. Im Gebet. Mit Freuden und von Herzen. Er hat mich erlöst. Hat mich teuer erkauft. Wenn wir das für uns angenommen haben, dann weiß ich nicht, was uns noch auf den Stühlen hält. Wenn wir das erkannt haben, wenn das kein Grund zur Freude ist, er will mir begegnen. Jeden Tag aufs Neue. Er will eine Beziehung zu mir. Er als der Schöpfer dieser Welt möchte, dass ich ihm begegne. Er hat Interesse an mir. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht dran entsinnen, einen Menschen zu kennen, der so viel Interesse an mir hat, wie unser Schöpfer, wie unser Gott. Ach ja, der letzte Punkt. In der Stille vor Gott, in der Konzentration auf ihn. Es geht darum, dass wir zu ihm kommen. Und wie ich das am Anfang gesagt habe, auf ihn schauen, alles andere beiseite legen, vergessen und unseren Blick auf ihn richten. Ich kann für mich persönlich sagen, dass Anbetung leider in meiner Gottesbeziehung zu kurz kommt. Anbetung drückt sich nicht als eine Form des Gebets aus. Es fasst sich weiter, wie wir hier sehen können. Und ich möchte Mut machen, dass wir unseren Blick immer wieder in der Anbetung auf Gott richten. Denn nur dann hat er die Chance, zu uns zu reden. Dann wird unser Horizont weiter, dann werden unsere Gedanken frei, kreisen nicht mehr um uns selbst, sondern richten sich auf ihn. Das ist auch ein Grund, warum wir in unseren Gottesdiensten eine Zeit des Lobpreises haben. Es geht um die Anbetung Gottes. Wir machen keinen Lobpreis. Das können wir nicht. Es geht nicht um einen Selbstzweck, um möglichst schön zu singen oder dass wir ein gutes Gefühl dabei haben. Wenn er uns das schenkt, ist das etwas Tolles. Es geht auch nicht um Lautstärke. Es geht nicht um möglichst viele Wiederholungen von einzelnen Versen oder um eine Pflichterfüllung, 5 Strophen eines Liedes gesungen. Es geht darum, zu Gott zu kommen. Es geht darum, die Beziehung zu ihm zu pflegen und ihm Danke zu sagen, ihn zu loben und ihm die Ehre zu geben, weil ihm die Ehre gebührt. Es geht um das Lob seiner Herrlichkeit, wie es im Epheserbrief steht. Und dies mit den Mitteln, die dir ganz persönlich gegeben sind, ganz persönlich zur Verfügung stehen, um nichts anderes. Mit dem, was Gott dir geschenkt hat, kannst du ihn loben und ihm die Ehre geben. Und darum wollen wir gleich eine Zeit des Lobpreises haben. Wir wollen Danke sagen und wollen ihn loben. Wir wollen gemeinsam den Psalm 150 noch einmal lesen und wir wollen singen. Und als Frage für uns, meine Frage an euch, was ist das Geschenk Gottes an dich ganz persönlich? Überlegt, was hat Gott mir geschenkt? Und dafür wollen wir ihm jetzt in einer Gebetsgemeinschaft Danke sagen. Dafür wollen wir ihn loben und seine Herrlichkeit preisen.